You heard doper than dope. My name is Teacher. Keep it real, hip hop.
What's up? It's Reverie, and you are now tuned in to Doper Than Dope.
Because it's doper than dope.
Doper than dope.
Doper than dope.
My name is Suki.
This is MC Melody.
Ich bin Haskara.
I'm Jugend Blackrock.
My name is DP.
My name is Rebecca Lane.
What's cracking, y'all? It's your girl Gavlin.
Big shout out to Doper Than Dope.
Doper Than Dope.
Doper Than Dope.
Keep it fresh. That's how we do.
Hi, Nifty hier und ihr hört Doper Than Dope, der Hip-Hop-Podcast. Für diese Ausgabe habe ich mich mit Busch Ida zusammen telefoniert. Die Wahlberlinerin hat letztes Jahr das Debütalbum Brenn Ida Busch released und dieses dann mit einer fetten Tour auf die Bühnen gebracht. Darüber haben wir gesprochen, aber natürlich auch über Busch Idas Anfänge im Rap, Vorbilder und Each One Teach One, den Song Gewitter, mit dem Busch Ida den Rio Reiser Musikpreis gewonnen hat. Also eine ganze Menge, wir starten direkt rein. Hier ist Busch Ida. Was war dein erstes Hip-Hop-Album? Also das erste Hip-Hop-Album, was du so bewusst gehört hast?
Ich glaube, es war Staatsfeind Nummer 1 von Bushido.
Kannst du das heute noch hören?
Nicht so richtig. Also ich höre es nicht mehr. Nee. Obwohl ich manchmal noch so, ich weiß nicht, auf meiner Tour hatte ich jetzt ja auch so Schmetterling und Sonnenbank-Flavor. Jetzt denkt man, dann war das super schwierig, diesen Flow von Bushido zu imitieren. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das ist irgendwie so voll kontraintuitiv für mich. Also so der Anti-Flow. Und jetzt denkt mein Spotify immer mal wieder, dass ich jetzt Bushido hören will.
Ah, okay. Und aber dann hast du deine eigenen Texte drauf gemacht, oder?
Auf der Tour, ja, wir haben es so ein bisschen als ich weiß auch nicht, als so Gag-Cover und genau, Sonnenbank-Flavor habe ich umgeschrieben. Und Schmetterling war einfach lustig, aus einer lesbischen Perspektive zu rappen, muss ich sagen.
Voll, ja, cool. Gut, und dann kommen wir gleich zum zweiten Teil der Frage, und zwar, was ist dein liebstes Hip-Hop-Album?
Boah, das ist echt schwierig zu beantworten, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich habe viele. Ich bin vor allen Dingen mal richtig schlecht in Momenten, wo Leute mich nach so Name-Dropping fragen, so einen Name-Drop rauszuhauen. Deswegen muss ich die, glaube ich, nach hinten anstellen. Ich weiß es gar nicht genau. Na doch. Ich glaube, mein Lieblings, doch, Ebbo. Ich glaube, eigentlich jedes Ebbo-Album habe ich hoch und runter gehört.
Cool, danke. Dann magst du mir mal erzählen, wie bist du selber überhaupt zum Rap oder zu Hip-Hop als Kultur gekommen? Also ich habe schon mal in einem Interview von dir gelesen, irgendwie du hast einen älteren Bruder, der dich da, glaube ich, auch mit Musik versorgt hat. Aber also erzähl gerne mal nochmal einfach so die Geschichte. Also wie genau, ja, was war so dieser Moment, dass du zu Hip-Hop gekommen bist als Kultur, als Musik, und was hat dich daran auch irgendwie begeistert oder angezogen?
Ja, also ich glaube, die Geschichte über älteren Bruder, der einen selbstgebrannte CDs so rüberschiebt ins Kinderzimmer, das war auf jeden Fall ein großes Thema bei mir. Und ich glaube, das Erste, was mich bei Hip-Hop gepackt hat, war so diese Wut, die in den Texten steckte, und auch diese Auswegslosigkeit aus Situationen, und man packt es dann so auf Beat. Ja, das hat mich eigentlich, glaube ich, am meisten gepackt. Und das war gar nicht so die Lebenswelt, die da dargestellt wurde, sondern eher so diese Emotion, die damit übertragen wurde. Und ich glaube, so richtig Hip-Hop als Kultur habe ich direkt eigentlich erst so richtig erfahren gelernt, würde ich sagen, als ich dann selber angefangen habe, Hip-Hop zu machen. Ich glaube, also ein sehr prägsamer Moment war ein Princess Nokia-Konzert in Hamburg am 7.3.2020. Ich glaube, das war so krass. Ich habe selten auf einem Konzert so viel gefühlt und mich so zugehörig gefühlt und irgendwie so gesehen. Und ja, ich glaube, man würde jetzt auch so sagen, ja, ich bin eigentlich hochgetriggert aus diesem Konzert rausgegangen, weil so viel gesagt wurde, was ich gefühlt habe, und weil mir dadurch so viel klar wurde, was ich gefühlt habe. Und man hat sich gleichzeitig so ein bisschen auf die eigenen Emotionen gestoßen und krass zugehörig gefühlt. Und dann habe ich so, ich weiß noch, am Tag danach auf der Demo Maribu rappen gehört, damals noch als Girlitas. Da war auch Lia Schein dabei und so. Also das war irgendwie eine krasse Crew, und dieses Crew-Gefühl hat mich, glaube ich, sehr angezogen. Und ja, seitdem ist es, glaube ich, einfach sehr lebbar, finde ich. Gerade in so der queeren Flinter-Rap-Bubble ist einfach, finde ich, eigentlich der Geist des Hip-Hops noch viel präsenter als im Mainstream-Rap. weil es da wirklich diese Sisterhood oder dieses, hey, each one teach one, jeder, der eine Hand hat und irgendwas kriegt, also so habe ich es erfahren, gibt das direkt weiter. Und dann wird die nächste Hand ausgestreckt und so pusht man sich nach oben. Ja, genau. Und jetzt ist es auch so, dass ich auch merke, dass ich das als Kultur auch so in Workshops weitergeben will. Also das, ja. Ja.
Cool, cool. Das finde ich auch so richtig schön, dass du das so herausstellen kannst, dass das was ist, was so aktiv in dieser Szene, also in der queer-feministischen Rap-Szene gelebt wird, die ja irgendwie auch immer noch so um diesen Platz innerhalb von Hip-Hop-Kultur auch kämpfen muss ein Stück weit. Und dann finde ich das sehr cool, wie du das benennst. Also ja, da wird das aber voll gelebt, so diese Sachen, die irgendwie auch Werte von Hip-Hop vielleicht sind oder sein sollten oder mal waren oder ja, wie auch immer.
Ich meine, das ist natürlich alles auch immer mit einem kapitalistischen Kontext zu sehen. Also ja, ich meine, ich glaube so krass, also ich glaube auch oft wird Community gesagt und dann ist gar nicht so richtig Community drin, weil sich natürlich auch gut verkaufen lässt. Aber nichtsdestotrotz ist das mein Grundgefühl ist, ja, wir leben es hier.
Ja. Cool. Cool. Und wie ging das dann für dich selbst als Rapperin los? Weil, genau, es gab, also ich habe auch schon in einem Interview von dir von diesem, ich sag mal, Initialmoment gelesen da, von diesem 8. März auch, mit dem Female Treasure Kollektiv und so. War das für dich, also war das ein Anfang oder der Anfang von Bushida oder kam das später oder ging das vorher schon los? Kannst du uns da mal so mit reinnehmen?
Ja, es ging auf jeden Fall vorher schon los. Ja, das steht auch in ein paar Interviews, also mit diesem Geburtstagssong von meinem Bruder, weil ich damals dann einen Produzenten kennengelernt habe und irgendwann war so, ey komm, ich will jetzt auch einen Song machen. Und dann saßen wir so in dessen Schlafzimmer und haben das gemacht. Das war schon 2017 und dann fing es tatsächlich eigentlich eher an, ich finde es immer wieder interessant, dass Leute einfach angefangen haben, mich Bushida zu nennen. Also, weil das dann irgendwo in einem Joke gefallen ist und ich wurde schon weit früher Bushida genannt. Also da gab es nur diesen Song für meinen Bruder und dann gab es diesen Joke von meiner Mitbewohnerin. Haha, du bist jetzt Bushida, weil mein bürgerlicher Name ist Ida. Und dann war das irgendwie so ein lustiges Wortspiel. Und dann hat sich das irgendwie so, ich weiß auch nicht, irgendwie ist das dann so, hat sich das so verbreitet, dass Leute mich so genannt haben. Und dann war ich irgendwann so, okay, I have to live up to that. Jetzt muss ich wirklich mal einen Track machen. Und dann habe ich noch einen Track für eine gute Freundin zum Geburtstag gemacht. Und dann war ich irgendwann so, okay, jetzt mache ich einen Track für mich. Und dass ich den dann wirklich aufgenommen und gemacht habe, das war eben dann so eine Verbundenheit mit dem 2020, 8. März. Und da war ich dann, da war dann eher so der Moment, wo ich war, hey, ich habe diesen Track, ich will den jetzt spielen, ich will das jetzt Leuten zeigen. Ich glaube, das war eher so der Moment, dieses, jetzt will ich auf eine Bühne gehen. Und weil ich das will, will ich jetzt mehr Tracks schreiben. Und irgendwie war das alles so miteinander verbunden. Genau, und ja, davor eigentlich auch viel so, Freestylen hat mich irgendwie sehr auch gecatcht. Aber gar nicht so öffentlich, sondern immer der klassische WG-Küchen-Freestyle.
Ja, cool. Also es ist ja super spannend, dass du dir den Namen gar nicht selber gegeben hast, sozusagen, sondern dass der dir so gegeben wurde.
Ja, der wurde mir gegeben. Aus einem dummen, aus einem dummen Joke wurde ernst. Und dann hat es irgendwie Feuer gefangen. Ja.
Da muss ich direkt nochmal kurz nachfragen, weil ich habe dich jetzt, glaube ich, Bushida sagen hören und im Interview mit Cosmo, glaube ich, hat die Moderatorin immer so sehr deutlich die Lücke Bushida gesprochen. Wie ist es dir lieber?
Ich finde es immer lustig, weil ich werde das oft gefragt. Ich finde beides lustig. Ich habe da gar nicht so eine krasse Präferenz, ehrlich gesagt. Ich habe da auch einen Joke drüber gemacht, weil es schon okay in meinem Song ist. Es Bushida, Bushida. Also es ist so ein bisschen so, I don't know, ich lege mich da ehrlich nicht so fest.
Okay, genau. Also dann wissen wir so ein bisschen, wie es bei dir losging. Und dann ging das ja auch, finde ich, ziemlich rasant eigentlich bei dir, oder? Also du hattest dann so ein paar Singles veröffentlicht und bist dann ja auch ziemlich fix auch so auf größere Bühnen gekommen, ne? Hattest dann 2023 schon auch so Auftritt auf der Fusion und so. Dann kam deine Debüt-EP, Willkommen im Busch. Nächstes Jahr dann die zweite EP, dann 25, dein Album Brenn Ida Busch. Also ich finde, so eine krasse Geschwindigkeit hast du da drin. Siehst du das auch so, oder?
Ja, deswegen wollte ich es ja alles niederbrennen. Ich so, Brenn Ida Busch, Alter. Ausgebrannt, weggerannt. Nee, aber ja, und Aber es war gut, weil ich hatte das Gefühl nach dem ersten Release, ich habe 2020 am Ende 2020 und dann 2021 habe ich nur 2 Songs. Also da gab es auch eine größere Pause, bis dann Willkommen im Busch kam. Und das, was mir halt einfach wahnsinnig viel geholfen hat und wie so ein Zünder war, war meine Managerin, Vicky. Und wir waren einfach voll das Turbo-Team zusammen. Es hat einfach voll Bock gemacht, gemeinsam Sachen zu machen. Und sie hat da auch einfach einen massiven, also sie hat wirklich mir massiv geholfen auf diesem Weg, würde ich sagen. Und auch so diesen Glauben ins Projekt gesteckt, weil damit hatte ich immer wieder Probleme. Weil so rasant ist es dann auch nicht, ne? Also okay, Ende 2020, 21, 22, ja. Aber da war einfach richtig, also viel, ja, wie soll ich sagen, weißt du, wenn du so ein Power Double Trouble, wenn du so mit einem Menschen so eine Energie hast und man will Sachen machen, das war irgendwie richtig toll. Genau, aber ich hatte auch das Gefühl, also genau, und die größeren Bühnen, das war auch viel, weil mich dann eben, der Produzent hat mich auf Festivals mitgenommen, wo ich dann immer mal wieder einen Song gespielt habe und irgendwie, ich bin definitiv ein Live-Act, also ich bin eine Bühnenkünstlerin, glaube ich, mehr, als dass man meine Sachen auf Platte hört. Das habe ich auch immer wieder so als Feedback, was so ein halb nettes Kompliment ist, aber so dieses, boah krass, ich habe das live, also ich habe dich erst auf Platte gehört, aber jetzt habe ich es live gesehen, das ist ja wirklich, also es ist anders. Und das hat sich, glaube ich, gezeigt, dass irgendwie diese Resonanz, die ich live habe, irgendwie gut funktioniert und auch gut auf großen Bühnen funktioniert und ich da irgendwie nicht so eine Scheu hatte. Genau. Und dann auch Fusion, ne, war auch so ein Ding. Lisa, Rapperin aus Köln, hat mich mit auf die Fusion 2022 genommen und dann hatte ich 2023 mein eigenes Booking. Also es war, das meine ich auch dieses, ne, mich haben voll viele Leute mit auf Bühnen genommen und dann habe ich das irgendwie weitergegeben, habe andere Leute mit auf Bühnen genommen und ich glaube, das war einfach wahnsinnig cool. Suki hat mich relativ schnell eingeladen, da hatte ich auch nur 3 Releases, also komm, du spielst. Also so dieses, ja, da waren verschiedene Faktoren auf jeden Fall drin. Und jetzt bin ich aber an dem Punkt, wo ich mir auch denke, boah, ich will eigentlich gerne Pause machen, aber das ist auch gar nicht so einfach, ne? In der Welt, wo, ich meine, Haiti hat über Jahre jedes Jahr 2 Alben veröffentlicht. Also ich habe das Gefühl, dass der Markt will das auch. Und da stehe ich gerade so ein bisschen an dem Scheidepunkt, ehrlich gesagt. So dieses, darf ich mich so weit rausnehmen oder komme ich dann in Vergessenheit und wäre das so schlimm, in Vergessenheit zu geraten? Aber man hat sich jetzt ja so aufgebaut über 5 Jahre. Also da sind auf jeden Fall viele Gedanken gerade, die da mit reinspielen. Aber ja, es war irgendwie rasantes Leben auf jeden Fall die letzten Jahre.
Ja, ja. Genau, und dann kam letztes Jahr dein Debütalbum, da würde ich voll gerne noch mal ein bisschen reingehen. Das geht ja los mit dem wütenden Song Fass. Und da geht es so um Übergriffigkeit an weiblich gelesenen Personen, eigentlich so in jedem Alter, also so ab der Pubertät muss man sich schützen eigentlich. Wieso hast du dich dafür entschieden, damit in das Album reinzustarten mit dem Song?
Ehrlich gesagt war das ein bisschen Not. Das war einfach ein sehr akutes Thema zu der Zeit. Und der Song war eigentlich einer der letzten, der gemacht wurde. Aber kam dann aus einer leider sehr akuten Situation in meinem Umfeld, in der ich nicht genau wusste, wohin mit mir und wohin mit dieser Wut und dieser Rage. Und dann ist der entstanden und war einfach das Präsenteste. Ich wollte das dann genau jetzt zu dem Zeitpunkt direkt sagen. Und gar nicht so viel rationale Entscheidung, sondern eher emotionale Notdurft.
Ja. Kriegst du viel Resonanz für den Song? Weil ich finde ihn sehr stark auf jeden Fall. Also sehr, sehr eindrücklich
einfach. Ja, voll auf jeden Fall. Voll. Der ist auch auf Live-Auftritten immer wieder krass.
Ist das für dich auch schwierig? Oder gibt es die Tage, wo es schwierig ist, auch gerade den Song vielleicht auch live zu machen?
Ja, safe. Also es ist sehr unterschiedlich, wie krass ich davon auch nochmal selber angefasst werde. Und auch interessant, so, es geht auch meinen DJs jeweils so, die es an manchen Tagen super gut ertragen können und an manchen Tagen so, boah, krass, heute hat es mich irgendwie krass gekriegt. Und dann, es kommt halt auch, glaube ich, immer wieder drauf an, wie man halt auch im Publikum merkt, okay, ich spreche hier gerade Leuten voll aus der Seele. Das macht ja dann auch was mit mir, ne? Wenn du spürst, okay, das resoniert gerade krass im Raum. Hier ist ganz viel Schmerz da und ganz viel Wut.
Ja, voll, voll. Genau, du hast auf dem Album ganz verschiedene Themen auf jeden Fall. Also so, ja, das, was wir gerade schon besprochen hatten, ist auch viel so dieser ich sag mal, auf die Fresse Rap, irgendwie so gegen nervige Macke, Love Song, Breakup, Trauer, Selbstzweifel. Also da finden auch sehr viele verschiedene Emotionen auf jeden Fall Platz. Kannst du sagen, gibt es so Themen, wo dir so, die dir im Schreibprozess am leichtesten fallen?
Nee, weil das, genau wie es ein Spektrum auf dem Album ist, gibt es ja ein Spektrum an Gefühlen in mir. Und ich kann das gar nicht so beeinflussen. Also ich kann mir vornehmen an dem Tag, ah, heute würde ich gerne einen Happy Song schreiben, aber dann kommt halt Gewitter raus. Also weil das das ist, was gerade akut da ist. Genau, deswegen, ja. Nee, also ich bin ein Mensch, der immer aus dem Gefühl heraus schreibt. Also ich kann kaum aus dem Kopf rausschreiben.
Genau, du hast auch in einem Interview erzählt, dass für den Song Sad Ida hast du nichts geschrieben, sondern den quasi gefreestyled in der Booth.
Ja, tatsächlich Blaustich auch, ist mir aufgefallen. Blaustich ist auch komplett gefreestyled. Also so im Ping-Pong mit dem Produzenten, mit Lucid, ist es halt, ich nenne ihn auch immer meinen Mentor, meinen Psychologen, weil da einfach so viel im Studio und in dieser Booth schon verarbeitet wurde. Und Blaustich haben wir Zeile für Zeile geschrieben. Also es war, ich dachte, wir bauen uns was auf. Zack. Und dann so, und dann kam irgendwie der nächste Satz. Also, weil ich habe irgendwann jetzt kurz vorm Album, sollte ich die ganzen Songtexte einreichen und ich habe was gesucht und ich so, krass, ich habe dafür gar nichts geschrieben. Das heißt, das der war auch komplett, der ist auch aus dem Moment einfach raus entstanden.
Und das heißt dann, genau, dann geht ihr zusammen sozusagen, also entwickelt das dann aus, also du mit deinem Producer aus, weiß ich nicht, aus Gesprächen oder also ihr, also wie kann ich mir das vorstellen? Ihr hängt irgendwie im Studio ab und dann.
Ja, unterschiedlich. Also meistens, also das ist wirklich super unterschiedlich. Wir haben da irgendwie so unseren Flow, ich weiß auch nicht. Das ist bei jedem Song anders, aber ja, wenn ich dann irgendwie in so einem bin und ey, ich kann gerade eigentlich gar nicht, ich bin so fertig und dann ist so, okay. Aber wie soll der Song ungefähr klingen? Und dann so Sound-alikes, was catcht uns gerade? Dann so, ich will, dass der blau ist. Und dann hatte ich zum Beispiel, bei Blaustich hatte ich auf jeden Fall schon die Hook. Die kam mir irgendwann und die habe ich immer auf dem Fahrrad gesungen. Und dann haben wir da die Melodie noch so ein bisschen angepasst. Und dann, also ich arbeite halt super gerne in Kollaboration. Also ich finde immer, also ich alleine schreibe Poesie, aber ich will ja einen Rap-Text schreiben. Und das ist ja eine bestimmte Geometrie, die du in deine Worte packst. Oder ein bestimmtes, ich nenne es auch manchmal so Doku oder so. Also es ist was du löst. Wie passt es cool in die Songstruktur rein? Und dann werfen Lucid und ich uns so Ideen hin und her. Und wenn man dann irgendwie, wenn ich merke, okay, ich bin gerade voll in so einem Ding, in so einem, okay, ich kann mich gerade für nichts entscheiden, dann ist er so ab in die Booth, ich mache Autotune drauf, mach einfach. Und genau, und dann ist es oft so, dass ich so vor mich hin mache und so Sachen sage und einfach so ohne Filter. Und dann Pause und dann cuttet er so Sachen raus und sagt, hey, guck mal, das fand ich fresh, das fand ich fresh, das fand ich fresh. Und dann sage ich, ah ja, geil, cool. Da fällt mir direkt die nächste Zeile dann dazu ein. Und dann er so, ja, und das klingt auch wie... Oft sind Sachen entstanden, weil er einfach so rumläuft und dann sagt er so, ich, boah, hast du gerade gesagt? Er so, nee, aber schreib mal auf. Also, dass ich dann so was aus seinem Gebrabbel oder dann... haut er irgendwie wie so ein, ich liebe das auch, ich würde auch gerne selber eigentlich mehr für andere Leute mitwriten, weil diese Position ist so geil, weil man ist einfach eine Reimemaschine. Man haut einen Doppelreim nach dem nächsten raus, bis die Person dann, die gerade main am Schreiben ist, sagt, oh mein Gott, das ist es. Und dann bist du geil. Und so arbeitet Lucid auf jeden Fall. Der bietet dann einfach wahnsinnig viel an und ich sag, nee, ja.
Okay, cool. Wie habt ihr euch denn kennengelernt, du und Lucid? Wie seid ihr musikalisch zusammengekommen?
Auch random. Ich hänge, glaube ich, irgendwie immer gut an random Orten ab. Aber der Produzent, mit dem ich meinen ersten Song, also mit dem ich Vagida gemacht habe, der hatte immer so Songwriting-Sessions gemacht und hat sich so eine Hütte gebucht. Also der ist in einem anderen Genre tätig, aber da relativ groß. Egal. Macht eher so Popmusik. Aber der hatte dann eine Hütte gemietet und die war zufällig in dem Ursprungsherkunftsort von einem mini kleinen Dorf irgendwo im Bergischen Land in der Eifel, da ist es wahrscheinlich jetzt wieder falsch, irgendwo bei Köln auf dem Land. Und ja, irgendwie waren die connected und dann hatte aber der andere Producer Session und Lucid hing halt rum und ich war so, hey, sollen wir nicht einen Song machen? Und dann haben wir Findet Nemo gemacht und haben halt festgestellt, okay, die Chemistry ist irgendwie krass gut, wir können voll gut zusammen schreiben. Und das war noch so voll am Anfang, wo ich noch so dachte, oh Gott, ich werde ja niemals Musikerin sein können. Also, wer traut mir das denn zu? Und er hat es mir irgendwie auch ganz gut zugetraut und ich mir auch, weil ich irgendwie die Ergebnisse super fresh fand.
Ja. Voll schön. Genau, dann warst du ja, haben wir am Anfang schon kurz angesprochen, zwischen Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres hattest du große Tour. Ich glaube, 18 Stops habe ich nachgezählt. Wie war's, dieses Riesenmonster an Tour?
Insane. Ey, richtig toll, ehrlich gesagt. Also irgendwann haben wir mal so Scherze gemacht, so das kann nur jemand planen, der immer nur am Laptop sitzt. Liebe Grüße übrigens, Shoutout an meinen Booker, ich habe ihn sehr gerne. Er macht einen super Job und ich glaube, für die erste Tour war es auch cool, so viele Städte zu spielen. Die nächste würde ich auf gar keinen Fall wieder 18 spielen, aber okay. Jetzt hat man es mal ausprobiert. Ey, und einfach dieses Gefühl, das Coole war ja, dass man auf Tour, man hat halt einen, ich weiß nicht, man ist so, wir waren einfach so 5 geile Flinter, die eine super Zeit miteinander hatten und so ein richtig krasses Crew-Gefühl ist entstanden und nicht mehr dieses Einzelartist-Gefühl, sondern dieses, hey, wir sind die Crew, wir kommen hier in den Raum rein, wir haben unsere Abläufe, ich fand, die Stimmung war immer richtig gut, wir hatten auch von Act Aware so ein Awareness-Stipendium und haben es irgendwie schon ein halbes Jahr vorher über Awareness auf Tour, weil deswegen wollte ich so lange nicht auf Tour gehen, weil ich hatte immer so Angst, dass ich keine sichere, safer Spaces, I mean, es ist eh eine Utopie vielleicht, aber zumindest so Grundfesten hatte ich immer Angst, aber dann hatte ich so eine tolle Tourmanagerin, also fettes Shoutout an Eva, egal wer eine Tourmanagerin braucht, schreibt mir, ich empfehle euch die Beste. Die Frau war einfach insanely cool und wir hatten da irgendwie auch einen richtig guten Vibe miteinander und ja, es hat dann auch voll Spaß gemacht mit Julio Paradise, so ein richtiges Konzept sich zu überlegen und Outfit-Changes und irgendwie so ein, ja, wie so ein Theaterprogramm, also das war irgendwie... Das war ganz toll. Und dann auch so diese Regelmäßigkeit und irgendwie das dann so auf die Bühne zu bringen und so. Ich glaube, das Schwierigere in den Zeiten war tatsächlich die Off-Days, weil man halt sonst so krass schöne Taktung hatte jeden Tag. Und dann war man plötzlich so Off-Day und war so, was ist dieses Chillen? Aber ja, ich fand es eine krasse Erfahrung und irgendwie auch krass, dass es doch gut verkauft. Also irgendwie war keine Stadt leer. Ich dachte ja immer, okay, da kommt ja niemand, aber es sind doch überall Leute gekommen und auch gut Leute, also ich ja, finde es irgendwie immer noch, I'm humbled, muss ich sagen, ich bin demütig, weil ich es krass finde, dass ich das erleben darf und erleben durfte. Ja.
Voll schön, voll schön. Gab es so, ich sag mal so memorable moments, so Sachen, wo du sagst so, oh, okay, das bleibt irgendwie, das bleibt in meinem Kopf?
Ja, ich glaube so Momente, wo ich so voll mit dem Publikum, also so zu viel, dieser Track, der auch auf der EP, auf dem Album ist. Ich hatte so einen Moment in Hannover, da stand eine Person und hat so angefangen zu heulen und ich musste so krass mit anfangen zu heulen, weil ich so krass gefühlt habe, wie die Person fühlt, was ich fühle, was ich gerade in Musik bringe und das war irgendwie super, super krass. Dann gab es irgendwie auch so richtig schöne Flow-Momente mit den, ja, war, ja, jetzt denke ich mir auch gerade, ja, okay, wie wir in Wien einen Typen rausgeschmissen haben. Das hat sich irgendwie auch gut angefühlt. Du, raus. ja, genau. Also so, aber ich glaube, das Memorable sind echt so diese Momente, gemeinsam in so einer Location anzukommen. Und dann gab es eben auch so mit Support Acts einfach super. Ich hatte einfach so cute Mäuse dabei. Irgendwie Scuff Barbie war dabei. Günderlein aus München war dabei. Tigress Punch war dabei. Also es ist irgendwie so, ja, irgendwie waren da tolle, also ich glaube das. Ja, blöd, dass einfach auch immer wieder dann so die blöden Sachen. Ja, nee, eigentlich gab es nicht so viel Blödes. Ich musste gerade an diesen Lichttechniker denken, der sich dachte, ja, was ist denn Sound? Ich mache jetzt einfach auch Sound, obwohl ich keine Ahnung davon habe, aber ich bin ein Mann.
Total.
Daran muss ich auch immer wieder denken. The Audacity. So, ach, muss man da live noch was nachmischen? Also, das war auf jeden Fall beeindruckend. Nee, aber echt einfach schön. Und auch irgendwie im Publikum. Ich fand's, ich glaube, was mich auch richtig berührt hat, war, dass aus so allen Kapiteln, ich habe also mein Leben ist auf jeden Fall ein Buch mit sehr vielen Kapiteln und mit sehr vielen verschiedenen Idas. Und irgendwie habe ich das Gefühl, in jeder Stadt waren so Menschen aus unterschiedlichen Kapiteln in meinem Leben dabei. Und ich hatte teilweise, ja, es war insane. Ich war dann so, teilweise hatte ich Leute seit 10 Jahren, seit 15 Jahren nicht gesehen und stehe da und schaue ins Publikum und denke mir, ne, ihr zwei? Dennis, also, was? Also, krass, also so, dass dann Leute einen so verfolgen, wo man denkt, ja klar, wir hatten mal was, so ist es ja. Man hat ja mit Menschen teilweise voll viel zu tun und dann zieht man weg, dann macht man andere Dinge und so. Und das fand ich irgendwie auch cool, dass da irgendwie so viele Gesichter, die ich irgendwie schon in meinem Leben kannte, die mich begleitet haben, diesen Schritt irgendwie cool. mitbegleiten weiterhin. Ja.
Ja, das klingt echt auch so sehr, also emotional sehr intensiv auf jeden Fall.
Ja, aber mein Leben ist immer emotional intensiv. Man muss sich dran gewöhnen, ey.
Wie ging es dir dann nach der Tour? Weil manchmal, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich kenne das auf jeden Fall, wenn ich so große Projekte habe, die dann irgendwie abgeschlossen sind, dann kommt auch gerne mal irgendwie so ein Riesenloch, wo man so kopfüber reinfällt. Hast du sowas auch gehabt?
Ja. Ja, das war doll. Und das war doll und auch so ein bisschen im Nachhinein dachte ich mir, ich hatte mir während der Tour schon immer gesagt, ich muss danach pilgern gehen oder so. Also man muss danach irgendwas machen, was den Körper so richtig runterbringt. Und dann habe ich mich wieder in dieser komischen Produktionslogik verfangen und habe irgendwie doch direkt weitergearbeitet und bin ins Studio und habe 2 Workshop-Wochen geleitet und so. Und das ist mir ganz schön reingefahren. Also das ist auf jeden Fall ein krasses Learning so fürs nächste Mal. Das geht nicht. Also man muss sich danach 2 Wochen Urlaub nehmen auf Druck so raus, wirklich raus und wirklich bewusst Pause machen, weil dieses Loch bringt irgendwie nicht so viel. Aber ja, ich bin da ganz schön reingeschlittert dann leider doch. Ja, und das ist immer so unangenehm, weil man ja irgendwie es vermeintlich besser weiß und ich wusste es auch besser und so, aber ich habe auch in der Zeit so letzte Therapiestunde, ich so zu meiner Therapeutin, Therapie, mir geht's so gut, das war so während der Tour. Und jetzt habe ich ihr so geschrieben vor ein paar Wochen, ich so, Entschuldigung, ich wollte mal fragen. Und schaue dann an meine Therapeutin, sie hat innerhalb von 2 Stunden, sie so, yes, of course, sie können jederzeit wiederkommen. Ich so, oh mein Gott, dankeschön.
Ja, ja. Bushida, wie hat dich denn deine Arbeit als Flugbegleiterin aufs Rapbiz vorbereitet? Und wo gibt es eigentlich die nervigeren Dudes?
Im Flugzeug, weil da kannst du nicht wegrennen und da kannst du nicht deine Persona sein, sondern bist immer jemand anders. Ich finde es voll lustig, dass dieses Kapitel, das fühlt sich für mich gefühlt 1000 Jahre her an, aber es ist natürlich immer ein ganz lustiger, wie soll ich sagen, Antidote, also so ein lustiger Gegenspieler zueinander. Naja, also ich musste immer schon Ansagen machen, das habe ich sehr gerne gemacht durchs Mikrofon. So hat es mich auf jeden Fall vorbereitet. Und eine Rolle spielen, ne? Ich würde sagen, war ja eine krasse Rolle, nur die habe ich mir halt nicht ausgesucht und jetzt suche ich es mir halt aus. Aber ich würde schon sagen, dass beides in der Art, also wenn du nach Gemeinsamkeiten fragst, beides in der Art eine Rolle ist. Und es hat mich krass vorbereitet. Ist schon lustig. Dieses jetzt auf Tour zum Beispiel, jeden Tag in einer anderen Stadt sein, das habe ich halt richtig früh gelernt. Jedes Wochenende, wir waren nämlich leider nicht eine feste Crew, sondern auch immer wechselnde Leute, mit unterschiedlichsten Crews, mit unterschiedlichen Menschen super schnell, super effizient zusammenzuarbeiten. Aber ich glaube, das kennt auch jeder Mensch, der in der Gastro gearbeitet hat. Das ist echt was mich für mein Leben, also was ich immer mit mir trage, so dieses schnelle Eintunen auf neues Setting, neue Leute, Hotelzimmer. Da ist auf jeden Fall schon lustig viel Ähnlichkeit auf eine Art.
Genau, du hast vorhin schon einmal kurz deinen Song Gewitter angesprochen. Für den hast du ja auch aus 1300 Einsendungen den Rio Reiser Preis gewonnen. Erstmal herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Was bedeutet es für dich, dass du den gewonnen hast, auch unter wirklich ja sehr, sehr vielen Einreichungen?
Ich glaube, ja, boah, das hat mich auf jeden Fall echt geschüttelt. Ich fand es richtig krass letztes Jahr. Ich konnte es erst gar nicht glauben, als ich das gelesen habe. Ich habe nur noch geheult. Ich war so, ist es wirklich wahr? Und ich glaube, es bedeutet für mich Radikalisierung, wenn ich ehrlich bin. Also so diese Form von mehr politisch aktiv sein. Und ich weiß gar nicht, ob das alles über Bushida gehen muss. Aber anscheinend habe ich da irgendwie ein Sprachrohr auf jeden Fall gefunden. Ich glaube, ich habe mich dann in dem Zuge tatsächlich mehr mit Rio Reiser beschäftigt als jemals zuvor, was irgendwie richtig cool war. Und irgendwie diese Vision von, ich spiele ein Konzert, nehme die Menge mit und besetze ein Haus. Das ist ja das, was passiert ist in den frühen Konzerten. Also das ist ja einfach Irrsinn, diese Agitation und dieses, wie diese Menschen so direkt mitnehmen. Ja, das hat mich irgendwie inspiriert und irgendwie sehr viele Gedanken gemacht. Deswegen, wir hatten ja auch auf der Tour, in jedem Stopp irgendwie politische Initiativen da, damit Leute sich irgendwie vernetzen können. Sea-Watch war richtig viel da, verschiedene queere Gruppen, Politgruppen. Und genau, also es hat mich einerseits wahnsinnig geehrt und andererseits auch so ein Gefühl gegeben von, okay, I wanna take it with honor und ich will dem irgendwie Ehre gebühren und irgendwie gucken, okay, wie kann ich mehr diesem Geist Rio Reisers entsprechen und die Masse, die da ist, nicht damit zufriedenstellen, dass ich halt politische Sache sage und dann hört man das als Konsument in unserer kapitalistischen Welt und denkt, ah, jetzt bin ich politisch gewesen, weil ich habe einer politischen Künstlerin zugehört, die irgendwie politisch ist, weil sie politische Sachen auf einer Bühne sagt. Das ist halt keine politische Tat. Und ich muss sagen, ich habe ehrlich, es hat mich auch so ein bisschen geschüttelt, weil ich dachte, boah krass, wenn Gewitter so gut ankommt, wir müssen ein bisschen gucken, wo wir gerade halt stehen. Also wir sind schon auf dem Weg, in ein faschistisches Land zu gehen. Oder wir sind eigentlich, leben wir schon in sehr vielen Sachen, wenn wir Polizeigewalt angucken und solche Sachen. Es macht mir auch Angst und ich glaube, dass so dieses Gefühl von, hey, ich will jetzt was mehr noch bewirken oder mehr Leute noch dazu bringen, sich zu vernetzen. Ich glaube, das hat es gemacht, irgendwie noch eine Verantwortung, irgendwie nochmal anders so das Gefühl zu geben, hey, okay, cool. So mäßig.
Okay. Ja, cool. Was hat dich eigentlich, weiß nicht, ob das jetzt zu tief oder zu weit zurückgeht, aber kannst du das so benennen, was dich auch politisiert hat? Also wie bist du über, weil, ne, ist ja nicht, man kommt ja nicht auf die Welt und ist irgendwie direkt politisiert. Das passiert ja zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn es passiert.
Ja. Vor allen Dingen passiert es nicht in Bayern auf dem Land. Also ich bin ja immer wieder erstaunt darüber, wie unpolitisch meine Jugend war. Und auch bis in die frühen 20er hinein dachte ich immer so, boah, voll cool, meine Mutter war auf so Anti-Atomkraft-Bewegungen, aber wir haben ja nichts, worüber wir uns aufregen können. Also halt die 2000er, ne? Bis 2010, da haben sich schon sehr irgendwie Hyperkapitalismus, Plastik, irgendwie das Einzige, was uns interessiert sind, irgendwie wie sehen wir aus und mit wie vielen Leuten haben wir geknutscht. Und ich würde sagen, es gab also Feminismus hat mich politisiert. So dieses Gefühl von, und auch ganz konkret eine befreundete Person, die sich das auch, glaube ich, ziemlich, die hat den Auftrag in der Welt, ich liebe sie dafür für immer, so Leute zu politisieren in ihrem Umfeld. Und das hat sie auf jeden Fall richtig gut geschafft. Und erst über Feminismus und dann halt natürlich über die Betrachtung intersektionaler Feminismus, je länger man sich damit auseinandersetzt, desto mehr wird man Antifaschistin, würde ich sagen. Also so dieses Gefühl von, ja, gegen alle unterdrückerischen Systeme. Aber der erste Haken war wirklich, also ja, weil die feministische Diskurs und so dieses Checken von, ah ja, okay, was ich als Individuum wahrnehme, ist ein politisches System. Und dann kam, glaube ich, ganz früh auch Antirassismus hinzu. Also es war, glaube ich, doch Noah Saw, Deutschland schwarz-weiß, war dann, glaube ich, so der zweite Anker. Als ich das Buch gelesen habe, war ich so richtig so, ah ja, okay, tschüss. Ja, also ich bin nicht nur oppressed, ich bin auch Oppressor. So diese Wahrnehmung war dann, glaube ich, relativ früh da und so dieses Gefühl von, okay, krass, das, ja, uns geht's ganz schön gut hier. Mhm. Auch, oder, ja, als weiße Person einfach die Privilegien, diese Privilegienreflexion. Aber war lange, glaube ich, auch ein akademischer Diskurs und ich glaube, meine Radikalisierung kommt jedes Jahr, schreitet sie voran.
Ich habe ein bisschen in Kommentarspalten unter deinen Musikvideos gelesen. Und zwar unter Willkommen im Busch hat jemand kommentiert, deutsche Ethniko.
Das wäre natürlich krass.
Kannst du dir das gut annehmen?
Ja, natürlich. Hä, mit Ethniko vergleichen zu werden, ist richtig krass. Aber es war ja damals auch nochmal ein bisschen anders. Und ich glaube, so krass, also ich bewundere sie auf jeden Fall. Ich finde, sie macht krasse Kunst. Aber bin jetzt gar nicht, es ist interessant, ich glaube, meine harte Eschniko-Fanzeit liegt jetzt auch schon 3 Jahre zurück oder so, 4. Als diese ersten Halloween-y und so rauskamen, war ich einfach, diese ersten Musikvideos, ich war einfach nur so, oh mein Gott, das ist großartig. Aber ich würde sagen, der Vergleich hinkt, also so im Sinne von, so krass bin ich nicht.
Das ist ja okay, wenn du dich selber nicht so krass siehst, aber jemand anders sieht es offensichtlich so. Also okay, ich würde voll gerne noch ganz kurz eingehen auf deinen Beitrag in dem Sammelband Awesome Hip Hop Humans. Da hast du auch was geschrieben. Genau, das Buch kam vor ein paar Jahren raus. Übrigens, Fun Fact, ich habe auch in dem Buch was geschrieben. Und meinem Beitrag wurde fälschlicherweise der Untertitel von deinem Beitrag zugeordnet. Also der Untertitel steht zweimal in dem Buch, nämlich bei deinem Beitrag und bei meinem.
Ach, lustig. Über die Scham im Deutschrap oder sowas.
Und zwar hast du da geschrieben, mein initialer Zugang zu Rap war ein schambehafteter. Und also da beschreibst du so, dass du dich halt mit 12 so diesen aggressiven und auch frauenfeindlichen Rap gehört hast. Was du schon zu Beginn jetzt unseres Gesprächs gesagt hast, ne, wo es irgendwie auch um diese Gefühle ging, um so dieses Wütendsein und so, und dich dann aber gleichzeitig dafür auch geschämt hast, sozusagen irgendwie diese Musik zu hören. Kannst du das noch gut abrufen, wie du das für dich sozusagen dann vereinbaren konntest?
Ja. Indem man einfach auf Kopfhörern gehört hat. Nee, ich glaube, das war der Charme auch so dieses, da liegt ja auch ganz viel so jugendliche Gruppenzugehörigkeit und so ein Wunsch der Gruppe, die halt alle Green Day und Billy Talent hören, irgendwie dazu zu gehören. Und dann schämst du dich halt, wenn du Deutschrap hörst oder so.
Ich weiß, dass das bei mir auf jeden Fall gab, es auch eine so eine jugendliche Freude an der Provokation, dass mir ja auch von allen Seiten vermittelt wurde, oh, das darfst du nicht hören. Keine Ahnung, alle haben sich voll daran aufgerieben. Und da gab es bei mir auf jeden Fall auch schon so ein, ich glaube auch eine Selbstwirksamkeitserfahrung darin. So. Aber das gab es bei dir nicht so, oder?
Ja, doch. Also eher so eine Selbstermächtigung, weil, also in unserem Haushalt, also ich komme aus einem Haushalt, in dem sehr, sehr derbe Sprache herrschte. Also in das Wort Fotze, ich war eine Fotze, seitdem ich denken kann. Eine kleine Fotze oder eine Schlampe oder so. Tatsächlich von meiner Mama auch, aber ich glaube, die hat Schlampe irgendwie süß gemeint. Die meinte, also ich war halt eine kleine Schlampe, weil ich schlampig war. So, also das da gibt's auch nochmal, glaube ich, andere Generationen und meine Mama ist wirklich eine ganz süße Maus. Aber gerade so väterlicherseits, mein Vater ist in Berlin aufgewachsen, ne? Das war, bei uns war irgendwie der Ton immer derbe und die Grundstimmung Aggression. Und ich glaube, bei mir war es halt eher so ein Zugehörigkeitsgefühl, diese Worte jetzt zu benutzen und irgendwie so selbstermächtigend. Ich höre mir das jetzt selber an, weil ich das jetzt höre. Und dann das so mitzurappen und so dieses, das war eher so eine Aneignung, würde ich sagen. Und ich weiß auch noch, dass zum Beispiel bei Lufthansa-Zeiten, wie viel es mich durchgetragen hat, dass ich KZ-Ohrwürmer hatte in diesem Kostüm, also eher sowas. Ihr wisst alle nicht, was in meinem Kopf für Lyrics abgehen, während ich hier nach außen die perfekte Schablone einer blonden Frau bin. Also doch schon, also ich glaube, so ganz viel so innere Rettung bei äußerer Fassade.
Genau, dann hast du auch noch geschrieben, Rap ist der erste Bereich meines Lebens, bei dem ich keine Scham meinem Werk gegenüber verspüre. Was ich voll schön fand zu lesen, weil ich höre das auch von ganz vielen Artists, die halt so ja übelst mit Imposter auch zu kämpfen haben und so. Und finde es so schön, dass du so zumindest da in dem Moment, als du das geschrieben hast, sagst so, hey, nee, der Bereich aber nicht. So, da gucke ich nicht schambehaft drauf.
Ja, es ist ein bisschen spannend, weil das schon zu einer anderen Zeit geschrieben wurde, ne? Also ich habe das 2021 geschrieben, wo noch jeder Track, den ich gemacht habe, war für mich so ein Und man, also ich mache das immer noch, dass man seine eigenen Tracks sehr viel hört. Das höre ich jetzt auch immer öfter, dass Artists, das, ja, ich höre den immer tot, wenn ich den aus dem Studio kriege. Und ich weiß, dass da früher noch so ein, da war einfach nur so ein kindliches, oh mein Gott, das bin ich auf einem Rap-Track und das klingt gar nicht scheiße. Und ich weiß noch, wie ich das dann immer so gegengehört habe und war so, oh mein Gott, das ist so insane. Und da muss man ja leider schon sagen, dass mit einiger Zeit dann in der Branche oder in dem Game oder so kommen dann natürlich dann schon mehr so andere Zweifel wieder auf, ne? Weil jetzt will man natürlich auch zu einem, also living up to the work you did before. Also du willst jetzt halt das wieder irgendwie auch wieder rein, irgendwie, ja, genauso gut wie davor. Und ist das jetzt ein Track? Und jetzt habe ich auch viel mehr Gedanken, also auch weil du wegen Rio Reiser gefragt hast. Jetzt bin ich so, oh mein Gott, jetzt will ich eigentlich nur noch politische Tracks machen, aber da ist halt wieder dieser Clinch von, ich kann nur aus dem Gefühl rausschreiben. Wenn ich ehrlich bin, fühle ich halt einfach super viel in meinem Alltag und so. Und da sind auch politische Gefühle dabei, aber ich glaube, das, was viel aus mir rauskommt, ist eben eine Verarbeitung von zwischenmenschlichen Beziehungen, was ja auch eine Ebene, der eine politische Ebene ist. Aber das, so da gibt's jetzt immer wieder so andere Wertungsansprüche. Das hat sich schon verändert, ne? Und dass man sich dann fragt, okay, jo, warum sollte ich noch einen Song schreiben? Also es ist schwieriger, mich jetzt wieder in so ein kindliches Staunen zu bringen, meinem eigenen Werk gegenüber. Ich muss sagen, das habe ich schon ein bisschen verloren. Und jetzt ist es so eher, dass man mit einem noch kritischeren Ohr drauf hört und überlegt, okay, ist das jetzt gut genug? Weiß nicht. Aber ich versuche das immer jetzt noch trotzdem so ein bisschen wegzudrücken und zu sagen, it is what it is. Next track. Also sich nicht so in so einen Track so rein zu verbeißen und dann den immer besser machen zu wollen, sondern sich zu denken, okay, das war der Track, das war das Gefühl, jetzt mache ich den nächsten. Ja, aber das ist leider ein bisschen verloren gegangen, leider. Also es gibt immer noch die Freude darüber, also natürlich, aber es braucht jetzt manchmal so ein bisschen mehr Abstand dazu oder so. Und dann, wenn ich dann 4 Monate nach der Session das erste Mal höre, merke ich so, ah, okay, ist doch ein guter Song. Ne? Aber es ist nicht mehr dieses, ja, prinzipielle, komplett geflasht sein. Aber ist auch okay, ne? Also ich denke, es verändert sich natürlich.
Okay, letztes Zitat aus dem Text. Du hast geschrieben, Rap bedeutet für mich Befreiung. Ich muss mich nicht anders inszenieren, als ich es möchte, aber ich kann, wenn ich will, die Kunstfigur Bushida sein. Und das finde ich auch super spannend, so dieses Thema Kunstfigur. Wo ziehst du da für dich die Grenze? Hast du die klar, was du auch so von Ida zeigst? Oder also wo ist diese Grenze zwischen der Privatperson und der Kunstfigur? Kannst du das für dich, hast du das für dich klar? Oder?
Nee, ich glaube, das ist auch immer wieder so ein Aushandlungsprozess. Und auch immer wieder so eine Frage von, okay, will ich das gerade, weil Bushida, also ich meine, ich glaube, man kann nicht umhin sich einzugestehen, dass das schon auch eine Ego-Sache ist, auf eine Art Künstlerin zu sein und auf einer Bühne stehen zu wollen und diese Form von Aufmerksamkeit zu kriegen. Und ich glaube, da gilt es schon immer wieder, sich so zurückzustellen und so zu fragen, okay, für wen mache ich das gerade? Und ich glaube schon, dass ich viel für Bushida die letzten Jahre gelebt habe und dass Idas Bedürfnisse eigentlich ein bisschen weiter hinten anstanden. Auf jeden Fall. Und dass ich da immer wieder, also ich glaube, das wird immer wieder ein Konfigurationsprozess sein, ein Hin- und Herschwanken zwischen, okay, warum mache ich das gerade? Macht mich das wirklich glücklich oder mache ich das für den kurzen Dopaminkick? Also ich glaube ja auch, dass so dieses Perform ist auch eine Art Sucht auf jeden Fall. Man will das wieder, man will wieder diesen Rausch haben. Sehnt man sich eigentlich nach Liebe und versucht es darüber zu kompensieren? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also das ist ein Aushandlungsprozess, den ich immer wieder mit mir führe, aber ich fühle schon, dass ich authentisch Ida bin, wenn ich Bushida bin auf einer Bühne. In dem Moment, wo keine Gedanken da sind. Aber es ist so, ja, es ist nicht klar, nee, würde ich nicht sagen. Und das ist auch was, worüber ich immer wieder so in Kontemplation gehe und drüber nachdenke. Und dann eben die Frage, okay, aber was ist von Ida übrig, wenn es Bushida nicht mehr gibt? Und das macht mir total viel Angst, ne? Weil Bushida hat Ida in ganz vielen Bereichen gerettet. Ich fand, RuPaul hat es irgendwann mal gesagt, dass Drag saved their life oder so. Und das stimmt, weil diese Drag-Persona, und Bushida fühlt sich für mich viel auch nach Drag an, die kann viel mehr als Ida. Die erlaubt sich viel mehr als Ida. Die kann Sachen auf der Bühne sagen, die Ida im Privaten überhaupt nicht kann. Aber I can show it, I can perform it. Und das hat ja dann auch eine Kraft, weil andere Leute das sehen und denken, naja, ich kann das auch. Und das ist ja auch schon super. Aber da ist auf jeden Fall ein Unterschied, ja.
Dann bin ich jetzt bei meinem kleinen Abschluss, so eine kleine Abschlussdoppelfrage, die ich allen stelle. Kannst du gerne ganz kurz beantworten. Und zwar, welche Frage kannst du nicht mehr hören?
Und wie ist es als Flinter in dem Rap-Game, was so männlich ist?
Ja, I get it. Cool, schön, genau, die Frage stellen wir nicht, aber ich stelle dir noch als allerletztes die Frage, welche Frage wird dir viel zu selten gestellt?
Ich glaube, Fragen bezüglich meines Artworks, weil ich bin davon immer sehr begeistert und für mich, also gerade in dieser Zusammenarbeit mit Paloma, Parada, auch eine Rapperin, aber die auch Künstlerin ist, Paloma de García de Juan. Irgendwie habe ich da so, es gibt einfach so viele Gedanken, die hinter diesem Cover und hinter dieser Einlegefolie und hinter diesem, ich habe so Ausschneidpuppen gemacht, so. Mir wird viel zu wenig gefragt, warum ich eine Ausschneidpuppe gemacht habe. Oder halt so diese Frage von, ja, wieso dieses Zimmer? Und also irgendwie, vielleicht kommt es auch nicht so rüber, vielleicht sind wir auch ein bisschen zu artsy-fartsy in unseren Gedanken, aber wir hatten da auf jeden Fall immer stundenlange Brainstorming-Session und sind das im Detail durchgegangen und am Ende postest du es auf Instagram und alle sind so, ja, ist halt ein schwarzer Raum. Und man ist so, ja, kam nicht so rüber, schade. Mal wieder keine gute Marketing-Strategie, aber irgendwie ein total tiefer Seelenaustausch. Ja.
Okay, okay, gut. Das holen wir das nächste Mal nach. Oder kannst du es ganz kurz beantworten, was es mit den Anziehpuppen auf sich hat?
Nö. Genau das. Ich glaube, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, so ein bisschen die Auseinandersetzung, wie man als Artist in dem System, in dem man sich ja einfach zu einem Produkt machen soll, überlebt. Und diese Unfähigkeit von mir, mich als Produkt zu vermarkten, weil man muss ja eigentlich immer nur das Gleiche machen und nur eine Fond und eine Sache und eine Sache und ADHS und ich kann kaum eine Sache zweimal machen, weil es mich beim zweiten Mal schon langweilt. Und dieses Gefühl von, ja, was ist man denn? Man ist letztendlich irgendwas, was andere Leute in einem sehen. Ich bin ja gar nichts davon. Von dem, was Leute, das, was Leute toll an einem finden, ist meistens das, was Leute in sich selber schon haben und sich noch nicht trauen zuzulassen. Und so dieses Gefühl von, ich bin doch eh nur eine Projektion und du kannst doch machen, was du mit, mach doch mit diesem Produkt, hier bin ich als Produkt. Nimm mich, schneid mich aus, schneid mir den Kopf ab, mach, was du willst. Ich glaube, das stand dahinter. Und so eine tiefe Sehnsucht nach so Spielen, was irgendwie haptisch ist, nach so irgendwie dieses, ich habe das als Kind total gerne gespielt. Wir haben voll viele so Puppen gemalt und so Anzüge gegeben und so. Ja, ich glaube, das so grob umrissen.
Cool. Danke für die Antwort. Fand ich, also genau, ich bin auch nicht drauf gekommen, danach zu fragen, aber ich finde es total schön, es erfahren zu haben.
Voll okay. Ist ja auch immer dann so dieser komische Künstler, wie sag ich, sag dir, Künstler-Ego, schlimmstes Ego. Ja, also das hat halt wieder niemand verstanden, meine großartige Kunst.
Das war Bushida bei Doper than Dope, der Hip-Hop-Podcast. Ihr findet Bushidas Musik im Netz oder auf Vinyl und natürlich auf den Bühnen. Die Dates dafür gibt es auf Bushidas Website und Instagram. Mein Name ist Nifty MC. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr den Podcast supportet, indem ihr ihn abonniert, teilt und mit 5 Sternen bewertet. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal bei Doper than Dope. Ciao.